lieber Herr. Wollen dir ganz herzlich Dank sagen, dass du uns heute Abend wieder beschenken willst. Du möchtest ordnen, was bei uns durcheinander war. Und du willst uns den Frieden schenken, höher als ihn die Welt geben kann. Es wollen wir zur Ruhe finden bei dir und uns freuen, dass wir angenommen sind bei dir, dass du uns die Ewigkeit aufschließt und dass du uns neue Kraft und neuen Mut schenkst. Rede durch dein Wort zu uns und stärke uns. Amen. Philipper 3. Nächsten Dienstag ist Sitzung des Hauptvorstands der Allianz in Bensheim und die Frau Stocker-Schwarz wird das Bibeltraining halten. Freuen wir uns. Am Donnerstag ist ein Gespräch von ein paar Leuten, da bin ich dabei, beim Ratsvorsitzenden Kruse in Hannover. Das ist immer schwierig, 2 Stunden, ob es gelingt, bei diesen kirchenleitenden Leuten ein wenig Verständnis zu gewinnen für das, was uns bedrückt. Erweckung, Erneuerung und einige fragen mich, es ist schön, dass wir die Gelegenheit nach vielen Jahren einmal haben. Vielleicht schenkt Gott eine Atmosphäre, wo man etwas hinüberbringen kann von der Vermittlung, aber das ist auch für die Beter zum Mittragen am Donnerstag in 8 Tagen dann. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf das Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. In der Bibel steht viel drin, ein Haufen Sachen. Das kriegt man alles gar nicht in den Kopf rein. Aber das Evangelium, wie wir schon kurz gefasst, eigentlich das Wichtigste daraus bezeichnen, eine gute Nachricht, hat auch eine Mitte, einen Inhalt, ein Zentrum, ein Herzstück. Und es gibt wirklich sowas in der Bibel, dass man sagen kann, jetzt verstehen Sie es richtig, es gibt Dinge, die sind ganz besonders wichtig. Wenn einer jetzt kommt und sagt, wie ist das? Ich habe immer Probleme, ob die Frauen in der Gemeinde reden sollen, dann würde ich mit gutem Gewissen sagen, du, das ist nichts Wichtigste im Neuen Testament. Du kannst einfach die Frage auf die Seite legen, auch wenn du das nicht bis zur letzten Klarheit löst. Vielleicht ist jetzt jemand entsetzt, aber es gibt tatsächlich Dinge, die wichtiger sind. Auch Frisurenfragen und Rocklängen und was weiß ich, um was geht's denn? Es gibt ein Herzstück, wo auch die Apostel und die Evangelisten immer ganz deutlich sagen haben, das ist der springende Punkt. So ganz klar, dass das, was in der Kreuzigung Jesu erwähnt wird, was Jesus im Abendmahl bezeichnet, sein Sterben für uns ein Herzstück ist. Und wenn ich das erkannt habe, könnte ich sogar in ein paar Punkte das vielleicht sagen, ich würde ja meine Seligkeit deshalb nicht verspielen. Denn ich kriege durch den Opfertod Jesu Frieden mit Gott. Der Himmel schließt sich auf. Ich habe mein ewiges Heil gefunden. Deshalb darf ich wirklich sagen, ich kann Fragen zurückstellen und an diesen Fragen auch verschiedene Erkenntnis lassen. Es gibt auch Fragen außerhalb der Bibel, die wirklich nicht zu den entscheidenden Fragen werden dürfen. Etwa die Frage politischer Ermessensentscheidungen. Es kann verheeren, wenn die in den Kirchen heute zu den beherrschenden Fragen gemacht werden. Die gehören ja nach seiner Erkenntnis zu Dingen. Die können in Krisenzeiten unseres Volkes ganz wichtige Entscheidungen werden, aber können doch nie die Heilsfrage letztlich verdecken, wenn sie mich nicht direkt in die Trennung von Gott hineinführen. Also ganz wichtig, in der Bibel gibt es wichtige Aussagen, die sind von ganz, ganz großer Bedeutung. Und wir können doch wirklich sagen, dass etwa der Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, von einer ganz enormen Bedeutung ist, weil der Paulus sagt, ich will den Römern einmal sagen, worum geht's überhaupt, wenn ich als Apostel nach Rom komme, ich möchte euch das Evangelium verkündigen. Das ist eine Gotteskraft und in der Gotteskraft wird gezeigt, wie Jesus für unsere Sünden starb. Und das entfaltet er. Wir sind alle unter dem Zorn Gottes und das ist Thema des Evangeliums. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass dieses Thema in der Mitte bleibt. Und Paulus sagt auch hier, liebe Freund, dass ich immer wieder dasselbe sage, macht eigentlich nichts aus. Die haben also auch gesagt, der Paulus ist ein Komischer. Die Gemeinde in Philippi war zwar durch den Paulus gegründet worden, ich vermute, dass die Lydia sicher nicht in diesen allgemeinen Trend des Gespräches einfiel, aber wir wissen auch in Korinth, dass da so Stimmen gab, die sagten, der Paulus, der kommt immer mit seiner Platte. Das ist wie ein Pfarrer, der hat halt eine Predigt und die bringt er das Jahr über mal pfingstlich verziert, mal österlich, mal weihnachtlich aufgeputzt. So geht es manchen Leuten und sagt, der kommt immer wieder auf sein Jesus-Thema. Und der Paulus sagt, genau, ich muss auf diesen Punkt immer wieder kommen. Dass ich immer wieder das Gleiche schreibe, verdrießt mich nicht. Was er genau meint, wissen wir nicht. Er könnte zum Beispiel auch gemeint haben, ich habe an die Philipper schon 5 Briefe geschrieben, das ist der 6. den wir in der Bibel haben, die 5 sind verloren gegangen. So Sachen bewegen Theologen, das sind auch wichtige Fragen, gell? Dass sie drüber nachdenken, gab es vielleicht noch andere Philipperbriefe, und der Paulus sagt, ich habe in den früheren Briefen sonst gleiche gesagt. Oder erinnert er daran, sagt, wie ich bei euch war, habe ich schon immer euch immer und immer wieder dran erinnert und gesagt, das ist der springende Punkt. Jedenfalls erinnert er sie, und wir merken jetzt, dass der Paulus auch immer wieder Punkte hatte, auf die er wiederholt kam, und das ist gut so. Ich habe Ihnen ja schon früher gesagt, es gehört eigentlich dann zu jeder richtigen Verkündigung, dass Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben rauskommt. Auch wenn wir Themen behandeln, etwa wie lebt man als Christ? So soll doch in jeder Verkündigung Vergebung angeboten werden, das neue Leben wirklich so dargeboten werden, dass man es ergreifen kann. Es ist interessant, es gab mal eine Zeit lang eine Gewohnheit, dass hier in vielen Kirchen über die Gebote gepredigt wurde. Das ist nicht schlecht, gerade Kurt Hennig hat ja ein tolles Buch geschrieben über das Grundgesetz Gottes, nach dem Krieg schon erschienen, jetzt immer wieder aufgelegt worden. Das wäre mal ganz toll, die Gebote zu verkünden. Können wir Reihenpredigt machen, die 10 Gebote. Bloß müssen wir ganz arg aufpassen, dass das am Ende nicht eine Gesetzespredigt wird, die einen erschlägt, wo dann jeder sagt, Mensch, das schaffe ich gar nicht. Sondern es müsste dann wirklich das sein, so wie am letzten Sonntag, dass der Geist Gottes mich neu schafft. Und mich in diese Form hineinstellt. Ich mich freuen darf, dass ich diese Gnadengabe nehmen darf und in dieses Format Gottes hineinpasse. Dass Jesus unsere Familien erneuert, dass er unsere Ehen erneuert, dass es eine Frohbotschaft des Evangeliums wird. Und das wird immer daran liegen, ob Sie auf Jesus hinweisen. Und das werden Sie auch dann merken, wenn Sie sagen, woran lag das, dass mich das irgendwie nicht froh gemacht hat. Wird Christus vor mir, vor meine Augen gemalt als der, der für mich gestorben ist, der mir den Frieden anbietet, dessen Vergebung ich nehmen darf und mit dem ich lebe. So fängt auch Paulus hier an, freut euch in dem Herrn. Auch wenn Sünde beim Namen genannt wird und wir alle immer wieder auch Kritik aus dem Wort Gottes brauchen, so soll doch die Freude an dem Herrn überwiegen und ich wieder merken, ich darf im Glauben an ihn leben. Also mir geht es jetzt zuerst einmal darum, es gibt Themen, die sind vorrangig wichtig, die müssen verkündigt werden. Nicht, dass die Predigt nicht ein Wort auch nimmt, aber es soll doch in allen Verkündigungsthemen das zum Vorschein kommen. Wir leben von der Vergebung, Jesus macht dein Leben neu und gerade darum darfst du jetzt dieses Wort für dich nehmen und darfst du in dieser großen Freude leben. Das war dem Paulus so wichtig. Wir können sogar rekonstruieren, um was es sich gehandelt hat, weil wir ja auch aus anderen urchristlichen Gemeinden das Problem kennen, etwa in Galatien, jenen Gemeinden in Kleinasien, die mit dem Paulus Streit bekamen. Paulus hat ja mit unheimlich vielen Streit gehabt und er hat gar nicht das auf die leichte Schulter genommen. An dieser Stelle war er unerbittlich. Wenn etwa in Gemeinden Kritik an der Verkündigung des Paulus laut wurde, dann hat er den Kampf eröffnet. Er ging ja so weit in Galatien zu sagen, wenn einer ein anderes Evangelium predigt als dies, der sei verflucht und wenn es ein Engel vom Himmel ist. An dieser Stelle war ihm das so wichtig, dass die Evangeliumsbotschaft eine Freudenbotschaft ist, dass Sünder selig macht. Das muss in der Mitte stehen. Was war der Streit? Genau wie im Galaterbrief, offenbar auch in Philippi, bei mir ist überschrieben, Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit. Die Überschrift stammt ja nicht von Paulus, sondern die hat irgendwo mal ein lieber Mensch der Bibelgesellschaft hier eingefügt. Aber das ist gut gesagt, Gesetzesgerechtigkeit, ein scheußliches Wort. Aber wir kennen das doch immer wieder, dass man ja selber fragt, ist das nicht gefährlich, wenn man das Sonntag für Sonntag den Leuten Vergebung anbietet? Dann merkt ja schon so ein 14-jähriger Konfirmand und sagt, das ist ja ganz simpel. Da kann man ja drauf lossündigen und kriegt ja am Ende automatische Vergebung. Pünktlich am Sonntag kann man es wieder abholen. War ja schon der Missbrauch immer so. Das ist ja eine billige Gnade, die verschleudert wird. Man muss ja den Menschen auch sagen, so billig geht's ja dann auch nicht. Interessant, die Bekenntnisse der Reformatoren sind ja eine Fundgrube guter biblischer Lehre. Steht ja viel Wichtiges drin in den Bekenntnissen der Reformation. Also für uns ist ja ein Bekenntnis unaufgehbar, das zum eisernen Bestand, zur eisernen Ration eines Christen gehört, der kleine Katechismus von Luther. Also den brauchen Sie, die Erklärung zum Glaubensbekenntnis, die wir an der Konfirmation sprechen. Ich glaube an Jesus Christus, was heißt das? Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden. Oder die Erklärung zum achten Gebot, was heißt Wahrheit sagen? Dass wir natürlich nicht Wort verdrehen, aber dann Gutes von meinem Nächsten reden und alles zum Besten kehren. Wunderbare Formulierungen, wo uns Leitfaden für den Glauben gegeben wird. Aber da gehört auch, es ist, glaube ich, die Konkordienformel, ein sehr spätes Bekenntnis der Reformationszeit, wo mal gefragt wird, macht diese Botschaft von der Gnade Gottes nicht verruchte Leute? Tolle Formulierung. Macht das nicht die Leute richtig zu Gaunern, zu Schlawinern, die das missbrauchen und die drauf lossündigen, sagen, macht doch alles gar nichts. Krieg ja die Gnade. Damals müssen in diese Urgemeinde Leute gekommen sein, die sagten, in der Bibel, in der Schrift, damals gab es ja nur die Schrift, stehen doch Anweisungen zum praktischen Leben, die Gott gegeben hat. Die Gesetze. Und wenn wir jetzt mit diesen Gesetzen leben, dann haben wir eine Hilfe für den Glauben. Das fing ja schon an, wenn die Knaben geboren wurden, ob man die nicht beschneiden soll. War doch ein Bundeszeichen, dass in Israel so viel galt. Warum haben die Christen das abgeschafft? Warum halten die den Sonntag? Sollten die es nicht machen, wie die Adventisten den Samstag halten? Ist doch biblisch geboten. Und wie soll man es mit dem Fleisch halten? Da war ja dann schon der Beschluss des Apostelkonzils, ja, wir sollten auch beim Fleisch aufpassen. Paulus sagt, passt auf, nehmt Rücksicht auf die Schwachen und so weiter. Da waren also die ganzen Fragen, sollen wir nicht wieder auf die jüdischen, koscheren Speisevorschriften zurückgreifen? Wäre es nicht besser, wir würden wieder die Waschungen einführen wie im Judentum und wäre es nicht besser, wir würden das ganze jüdische Zeremonialgesetz nehmen. Das ist natürlich für die Juden bestürzend gewesen, dass der Paulus im Galaterbrief die kühne Formulierung wagt und sagt, im Alten Testament ist das Gesetz gar nicht durch Mose gegeben, sondern durch einen Mittler, durch einen Engel. Und es hat nur eine vorlaufende Bedeutung vor Christus. Darum ist das Zeremonialgesetz innerhalb der Bibel schon so kritisiert, dass für uns diese Reinheitsvorschriften nicht bindend sind. Es beschäftigt ja manche, warum sind wir, die wir sonst die Bibel so wörtlich nehmen, da so locker. Aus diesem Grund, weil die ersten Christen hier gesagt haben, wir müssen nicht diese ganzen Dinge machen. Und da gerade der Paulus beschäftigt sich im Galaterbrief ausgiebig damit und hier. Denn die haben gesagt, es wäre doch gut, wir würden das machen, damit die Leute das nicht so leicht nehmen. Jetzt stellen Sie sich doch einmal in diese sogenannten Irrlehrer ein bisschen hinein und versetzen Sie sich in ihr Denken und sagen, das war doch gar nicht schlecht. Sie haben gesagt, das kann doch junge Leute nicht schaden, wenn man das hält. Warum lehnt das Paulus so rigoros ab? Warum sagt er, nein, 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 nicht? Er sagt, das ist Schaden. Das ist das Gegenteil von der Hilfe. Es ist ein Hindernis. Weil der Paulus eine Todesangst hat. Es würde sich bei Christen allmählich so ein Denken breit machen, dass man durch seine Wohlanständigkeit die Gnade verdient, sich erwirbt. Genau das, was ja dann wieder kam in der mittelalterlichen Werkgerechtigkeit, weil ich so fromm bin und alle Fastenzeiten einhalte und weil ich in die Kirche gehe und weil ich nimmer lüge und meine Frau nimmer so oft schlage und weil ich sonst nur ein paar und so viel opfere, bin ich doch vor Gott ein ganz netter Kerl. Und jetzt gibt mir Gott, wie man das Bundesverdienstkreuz kriegt, wenn man einigermaßen was ordentlich leistet im Staatsdienst, und zur Pensionierung schreitet, kriegt man wenigstens das kleine Abzeichen. So muss man bei Gott wenigstens die Gnade kriegen. Sicher, ist auch ein Stück Gnade dabei, aber im Großen und Ganzen hat man es doch verdient. Das ist ja das verbreitete Denken. Und Paulus kämpft gegen dieses Denken an, das ja in unserer Haut drinsteckt. Und er sagt, das kommt von meinem Fleisch. Deshalb spricht er immer von Fleisch. Er meint mit Fleisch gar nichts Böses. Sie denken bei Fleisch immer, das sei sowas. Badestrand oder so, das hat gar nichts dazu zu tun, sondern er meint mit Fleisch, das ist menschlich, könnte ich auch sagen, das ist irdisch, das ist in deiner Seele, in deinem Denken drin, das ist so, Fleisch meint ja immer das ohne Gott, geistlich und fleischlich. Das ist ganz große Missverständnis, das wissen die, die beim Römerbrief dabei waren, wenn man meint, Fleisch und Seele, das ist ein ganz dummes Missverständnis. Ich sehe bei vielen Leuten, dass sie sagen, ja, ich möchte nur mit Fleisch nichts mehr zu tun haben. Und dann flüchten sie sich in ihre Gefühle und meinen, das sei geistlich. Nein, nein, Paulus sagt, so ist mein Denken, so ist mein Fühlen, und das ist alles ungöttlich, irdisch. Da will man sich vor Gott irgendwie ausweisen. Es ist ganz komisch, dass ja das tief in uns drin steckt. Ich suche immer nach Bildern, um das ein wenig zu erklären. Wenn Gott uns seine Gnade anbietet, dann kommen wir wie so ein Hausierer mit dem Bauchladen und sagen, nee, nee, immer unvergesslich, wie mal so ein Hausierer war. Und der Mann hat mich gedauert und sagt, kommen Sie, kriegen Sie 2 Mark. Ich will aber von den schmutzlichen Schnürsenkeln nichts abkaufen. Er sagt, entschuldigen Sie, ich bin Kaufmann, nicht? Ich will doch keine Almosen von dir. Ich verkaufe doch meine Güter hier. Und wir wollen bei Gott immer sagen, wir handeln, müssen noch ehrenwerte Leute, dass wir wie der Schächer am Kreuz so einfach nur von der Gnade leben. Das ist nicht nötig. Wir sind Bürger. Wir haben weithin unsere Pflicht, aber wir haben noch ein paar miese Seiten, das geben wir ehrlich zu, aber die fallen nicht so arg ins Gewicht. Es gibt ganz andere Gauner in der Welt. Die haben die Schächergnade nötig, aber wir haben sie eigentlich nicht nötig. Es ist ja heute interessant, dass in der Christenheit ganz offen vertreten wird, die Frage nach dem gnädigen Gott sei nicht die entscheidende Frage. Weil der moderne Mensch sich nicht dafür interessiert. Er hat sich natürlich noch nie interessiert. Er hat sich auch vor 500 Jahren nicht dafür interessiert. Er hat sich bloß interessiert, wie geht mir's gut? Der Mensch war immer ich-bezogen. Bei Luther war das ein ganz merkwürdiges Erwachen des Gewissens, dass er als Augustinermönch, ganz anders als seine Ordenskollegen, der Sache so auf den Grund ging, die entscheidende Frage ist, wie kann ich vor Gott bestehen? Und ich kann mit allen meinen Werken nicht bestehen. Und wenn ich
Wenn ich alle Gebote erfüllt hätte, wie Paulus sagt, ich habe es doch erfüllt, bin ich doch vor Gott ein verlorener Sünder. Und wenn ich mein Leben opfern würde, würde in den Urwald gehen und Orgel spielen oder irgendwer Humanist werden und Wohltäter oder Menschheit oder irgendwas machen und würde alles tun, wäre vor Gott ein Mensch, der nur durch seine unverdiente Gnade bestehen kann. Ich würde genau auf der gleichen Höhe rangieren wie der Schächer. Meine Verdienste, die ich habe, die sind sicher wichtig. Im menschlichen Zusammenleben wäre es mir sympathisch, aber vor Gott zählt das nicht. Wenn Sie sich überlegen, soll ich den Menschen heiraten, dann gucken Sie genau, ist ein guter oder ein schlechter Mensch. Aber vor Gott zählen diese Verdienste nichts. Verstehen Sie? Wenn Sie sich einen Freund aussuchen, gern, dann dürfen Sie an die Verdienste sagen, das ist nicht alles gleich, nicht alle Katzen sind grau in der Nacht. Es gibt nur kleine Unterschiede zwischen uns, in gut und schlecht, sicher. Aber vor Gott zählt das nicht. Keiner kann vor Gott die Gerechtigkeit erfüllen. Das hat Paulus im Korintherbrief gesagt. Und darum wehrt sich Paulus, dass wieder so eine Leistung eingeführt wird. Und das hat sich ja längst bei uns wieder breit gemacht, dass man sagt, ja, ich bin doch ein guter Christ. Man sagt, warum bist du bei Gott angenommen? Warum weißt du, dass du in den Himmel kommst? Jetzt weiß ich nicht, ob sie nicht auch unvermittelt im Unterbewussten sagen würde, ja, wahrscheinlich wird doch in den Himmel kommen, ich bin doch relativ treu dabei gewesen, sicher nicht immer so ganz, aber ich habe doch versucht, nach den Geboten Gottes zu leben. Und nicht, da würden Sie so abhaken, ich habe doch meine Pflicht erfüllt. Statt dass Sie sagen, ich bin gewiss, dass ich in den Himmel komme, weil Jesus Sünder nicht verstößt. Für diese gestorben sein Blut macht meinen Schaden gut. Das ist der Grund, dass ich in den Himmel komme. Und Paulus sagt, ich will immer und immer und immer wieder auf den Punkt kommen. Und Sie können ein Leben lang nie damit fertig werden. Sie müssen immer auf den Punkt kommen. Und wir suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel, müssen auf den Punkt immer wieder zurück. Jetzt machen wir da noch ein Stückchen weiter. Warum redet Paulus so hart von den Hunden? Ist doch schön, so ein Spitzer oder so, gell? Hütet euch vor den Hunden. Im Altertum hat man die Hunde nicht so geliebt wie bei uns. Ich habe nichts dagegen. Frau Rieke, ihr Herz lebt wieder bei den Hündchen, gell? Aber die Ketzer mehr, ja. Also, jetzt muss ich einfach sagen, damals waren die Hunde nur gefürchtet. Damals waren die Hunde, das waren Scheusale, die gebellt haben, die haben wir nur zum Wachen gehabt, aber offenbar nicht so Schoßhündchen und so weiter. Und der Paulus sagt, die immer wieder in der Gemeinde so drin sitzen, sagen, aber ihr müsst natürlich auch und bringen ihre 1000 Vorschriften. Das sind Hunde. Ist es christlich, wenn man so redet? Ja, es ist christlich, weil sie nämlich genau das herrliche Evangelium zerstören. Diese Miesepeter in der Gemeinde, die unseren jungen Leuten immer so viel Freude nehmen und denen zuerst sagt, du musst zuerst so ein verschrobenes Gesicht haben, musst so aussehen wie Sauermilch und so. Und die denn das, sondern was bloß sein sollte, sei Freude, dass Jesus Verlorene rettet. Es ergreift mich immer, wenn ich diese Stelle lese bei William Booth in seinem Buch, wie er die Besoffenen da in den Gottesdienst mitbrachten, die Gemeinde sagt, so geht's doch nicht, die Leute muss man doch zuerst ans bürgerliche Leben gewöhnen, bevor man ins Evangelium predigen kann. Und dass immer wieder dieser Geist einschleicht, das heißt Paulus, Hunde sind's, die Gemeinde zerstören. Gnade wird frei angeboten. Und ich bin auch überzeugt, wo Menschen zum Glauben kommen, kriegen sie es mit. Wenn wir am Sonntag vom Rocky erzählt haben, ist das wirklich für uns alle wieder ein Schock, dass es eben einer so nimmt und gerade so, weil er es frei genommen hat. Und dann merkt er erst, dass die Ordnungen befreiend sind. Aber nicht als eine Pflicht, um das Heil zu erwerben, sondern als Geschenk Gottes. Ich darf merken, dass Gott mir auch gute Tipps gibt, wie mein Leben neu wird. Aber nicht als eine Pflicht, um damit was zu ererben. Und die vielen, vielen Leute, die heute auf den Kirchenbänken sitzen, in X-Kirchen sagen, ja, das Christenleben ist eine schwere Last und da muss man auf viel verzichten. Auf was müssen sie verzichten? Dass sie nicht mehr so lügen dürfen wie früher, oh, sie Armer. Und die meisten Christen sagen, aber die anderen, die haben es eigentlich gut, die dürfen so richtig Ehebruch machen. Ich würde auch mal gern machen, aber ich darf es nicht, weil ich sonst meinen Himmel verliere. Das ist alles so verkrampft, verstehen Sie? Wollen Sie das? Das macht doch niemand glücklich. Die Gnade ist das Angebot und die Sünde ist doch nirgendwo schön, dass es alles so verschoben wird. Gnade wird frei angeboten. Ja, kann man das so verkünden, kann man das einem Menschen jetzt zusprechen? Ja, jetzt. Frei weg. kriegt er die Gnade. Und er nennt das eine Zerschneidung des Leibes Christi, eine Zerstörung des Evangeliums. Und er ist unerbittlich, wer hier das Evangelium zerstört, tut eine ganz schlimme Sünde. Und dann macht er ein kleines Wortspiel. Er nimmt diese kleine Operation der Beschneidung und sagt, das ist denn dauernd wichtig, diese Schnipfelei da. Und sagt, was die aber machen, die schnipfeln noch viel mehr rum, die machen den Leib Christi kaputt. Und die zerstören das Evangelium. Und da sagt er, das sind die, die wirklich zerschneiden und kaputt schneiden. Mensch, lass doch diesen Blödsinn. Und darum haben die diesen jüdischen Brauch der Beschneidung bleiben lassen. Und Paulus hat sich auch nicht aufgehalten und gesagt, aber medizinisch ist doch hilfreich. Nein, es geht, ergreift die Gnade in Jesus. Und es gibt wichtige Punkte im Glaubensleben und die sollen wir haben. Und sagt, wir haben mehr von dem begriffen, was der Mose damals machte. Mose ging es doch nicht um eine Operation irgendwo beim Mann, sondern Mose ging es darum, dass unsere Herzen gereinigt werden, Gott zu dienen. Und das geschieht bei dem, der die Gnade Jesu erfahren hat. Und es geht ums Eigentliche und nicht ums Formelle. Also, ich sag's manchmal auch ein bisschen derb, wenn manchmal so Leute kommen, es tut einem ja weh, wir verlieren manchmal auch Leute, die zum Glauben gekommen sind, dann plötzlich entdecken, ja, ich habe ganz neue Taufordnung entdeckt. Und sagen, ihr dürft euch täglich 7-mal taufen lassen, wenn es euch was nützt. Ne? Darum geht es nicht, sondern greift die Gnade, das ist Taufe. So sagt Paulus, bleibt doch nicht am Formellen hängen, sondern ergreift das, um was es geht. Und sagt, wenn es darum gehen würde, dass wir was machen, dass wir was tun könnten, da wäre ich ja eigentlich das Musterbeispiel. Ich habe in meinem Leben so viel erfüllt von Gottes Gebot. Ich war am 8. Tag beschnitten, pünktlich, exakt, nichts wurde versäumt. Er stammt aus dem Stamm Benjamin, er war ja Pharisäer. Hebräer von Hebräern, reinster jüdischer Stammbaum, auserwähltes Volk. Erstklassiger Stall, aus dem er kommt. Verfolger Gottes in allen Geboten, untadelig, das könnte keiner von uns sagen, und Paulus hat das von seiner Jugend aufgehalten, wenn Sie das sehen, mit welch einem Eifer ein Jude, der wird lieber hungern tagelang, als eine Speise zu nehmen, die nicht nach dem koscheren Reinheitsgebot ist. So nehmen die es ernst mit Gottes Willen. Und Paulus sagt, das ist ein Hindernis, weil sie es davon abhält, die freie Gnade zu ergreifen. Wissen Sie, beim Judentum, genau das, völlig undenkbar, das ist so frei, dass jedem angeboten wird. Nur Glauben an Jesus. Wie hat es im Lied geheißen, doch als ich mich ihm überlassen, ich fasste den Saum seines Kleides, da habe ich es bekommen. So einfach. Und es gibt heute viele Leute, die sagen, nee, das ist nicht so, sondern da gehört viel mehr dazu. Nur wenn man dies und jenes erfüllt und die Resolutionen schreibt und das alles noch macht, und dann ist man erst ein Christ. Nee. Es gibt einen Punkt, um den es geht. Und wir können in vielen anderen Punkten verschiedener Meinung sein. Paulus sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Und er streitet das ab, als ob diese Stütze, diese Leiter der eigenen Anstrengung, eine Hilfe, er sagt, im Gegenteil. Es ist ein ganz gefährliches Hindernis im Ergreifen der Gnade. Und man kann sogar die Faustregel machen, ehrbare Leute kommen schwerer zum Glauben als gestrandete Menschen. Weil die viel schwerer tun, ihre Versäumnisse und Schuld in der ganzen Tiefe vor Gott zu erkennen. Und das ist die Not, dass ich eben auch bei frommen Leuten so gern das einschleichen muss. Aber wir sind doch des Herrgotts treue Sachwalter. Und diese ganze Not dieses frommen Fleisches, dass ich dann so stolz wehne, aber der andere, der ist ja noch nicht so weit wie ich. Ich habe meine Erkenntnis. Das ist so ein Hindernis im Ergreifen der Gnade. Am Sonntag waren ein paar Väter der Hahnischen Stunde im Gottesdienst und ich hätte am liebsten gesagt, sie müssen mal wieder in die alten Gemeinschaftsstunden gehen. Wir tun es leider viel zu selten, wo die alten Brüder das Wort auslegen. Vielleicht haben wir manchmal nicht die Geduld, in dieser gefüllten Weisheit zu sein. Zuzuhören, aber wenn sie das dann verkünden, diese Leute, die auch im Leben irgendwo ihr Amt ausgefüllt haben, aber dann sagen, bloß des Heilands Gnade ist es, sonst nichts. dass ihre ganzen Schrifterkenntnisse auf den Punkt kommen. Das brauchen wir immer wieder. Und das ist ein Erbe auch, das wir von den Vätern der Erweckungsbewegung und des Pietismus immer wieder haben und der Reformation. Das ist so toll, bei Luther kriegen sie immer wieder einen Punkt, weil er sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt, nein, nicht weil der Bischof oder Papst und das Kreuz hat, sondern weil Jesus für mich starb und nicht weil die Kirche mir die Absolution gibt, sondern weil Jesus das Heil dem schenkt, der zu ihm kommt. Und jetzt sagt er, alles ist schade, außer Jesus. Und er stellt da so in die Mitte und sagt, wenn Jesus nicht aufleuchtet, dann ist das schlimm. Und ich will nur Jesus immer wieder vor Augen haben, ihn ergreifen, ihm näher kommen. Ich erachte es für Kot, das ist also ein hartes Wort, ich erachte es für Dreck, auch was in meinem Leben gut war. Ich muss es weglegen, es ist ein Hindernis, ich will allein Gnade ergreifen. Vielleicht kriegen Sie sogar mal die Ruhe, in die alten Hofacker-Predigten sich wieder einzulesen, wenn er durch seine schwere Krankheit dann in die Tiefe wieder kam und sagt, wenn er da von den Gaunern, den Galgenschwängeln redet, die da im Galgenbaum sagt, so einer bin ich, mit denen will ich selig werden. Und das war die Kraft seiner Botschaft, dass er nicht gesagt hat, ja, es ist eben auch noch so vieles anderes wie es, sondern hat es auf den Punkt immer wieder gebracht. Und das hat in Württemberg eine solche Erneuerung zu Christus hingegeben, dass Menschen Christus erkannt haben. Und jetzt, da sagen wir, was ist denn da, du redest immer bloß von Jesus. Wenn Menschen Jesus ergreifen und im Glauben einkommen, dann nehmen sie die Kraft der Auferstehung Jesu in sich an. Und in dem Augenblick ist ein Mensch neu geworden. Ich habe nicht meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Christi. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Das wird dann das nächste Mal von der Frau Stocker-Schwarz ausgelegt werden. Ich will das Ziel erreichen, möchte im Nachjagen immer mehr. Ich möchte viel mehr von Christus entdecken. Heute, denken Sie, wie wäre heute Ihr Geschäft gelaufen, wenn mehr Christus in Ihnen zum Zuge gekommen wäre? Also bei mir war es ein verrückter Tag und man kam irgendwo nicht zum Schnaufen und es wäre doch so schön gewesen, Jesus wäre mehr zur Geltung gekommen. Und wenn er, nicht meine vielen Worte, sondern er das eine Wort und so. Ich will immer mehr, dass Christus wirkt. Und wenn er wirkt, dann gelingt alles. Dann kann er die Dinge fügen und dann trifft mein Wort. Und ich will immer mehr vom Auferstandenen entdecken, der in mir wirkt, und mich ihm zur Verfügung stellen. Und darum ist es gar nicht so wichtig, die Formen und das Äußere. Ich hoffe, dass Sie an dieser Stelle jetzt einfach ein paar Dinge bekommen haben. Wenn man jetzt abbricht, ist gut, wenn man abbricht, aber in der Unruhe hat man es am Wort entsprechend zeigen können. Es ist ja ein Abschnitt, das habe ich vergessen zu sagen, wo Paulus über seine Person redet. Wir haben das wenige Male. Wir haben es im Galaterbrief, wo er was aus seinem Leben erzählt, und im Korintherbrief noch. Hier haben wir eine Stelle, wo er ein bisschen was von seiner Herkunft sagt, aber immer: Es geht nichts über das eine Thema, Jesus-Erkenntnis, und zwar Jesus am Kreuz für mich gestorben und als der Auferstandene lebt er bei mir. Wer das ergriffen hat, der hat alles. Furchtbar, da kommen Leute und sagen, das ist der Anfang, aber jetzt kommt noch etwas hinzu. Jetzt habe ich eine neue Erkenntnis, kommt ein Evangelist und sagt, ich habe eine neue Erkenntnis. Und ich habe neue Lehre, und ich habe Visionen, ich habe Prophetie, und die muss man auch noch haben. Und wer die hat, ist natürlich weiter. Das ist nur die Anfangsgnade. Nein, das ist die Endgnade. Die eine, die wichtig ist, wenn ich sterbe, sonst gar nichts. Und das lassen wir uns von niemand verrücken. Und da fallen Entscheidungen, an dem Punkt müssen wir unerbittlich werden und auch den Streit nicht fürchten. Sagen, nee, du gehörst nicht mehr dazu. Du vertrittst was anderes und du verdrehst das Evangelium. Und da hat Paulus so hart gesprochen, weil das Verdrehung des Evangeliums ist. Da gibt's nichts drüber hinaus. Was habe ich da Leute gemacht mit frömmstem Gesicht? Ja, wie ich mich bekehrt habe, war das wichtig, aber heute ist auch anderes wichtig. Nein, kann gar nichts anderes wichtig sein als dies allein.